Radio 1. Hörbar Rust.
Oh, ich freue mich, dass Sie bei der ersten Hörbar in diesem funkelnagelneuen Jahr dabei sind. Es geht los mit Matt Costa, Wash Away.
Float downstream.
Matt Costa weist Sie sanft darauf hin mit Wash Away, dass diese Sendung jetzt beginnt. Herzlich willkommen nochmal. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Sebastian Schipper, 46, Regisseur und Schauspieler. Sebastian Schipper wächst in Oldenburg als Sohn eines Pfarrers heran. Er lässt sich an der Münchner Falkenberg-Schule zum Schauspieler ausbilden, bekleidet Minirollen in Filmen wie Kleine Haie, Der englische Patient oder Lola rennt, dreht seinen ersten Film als Regisseur und bekommt dafür auch gleich den Filmpreis Absolute Giganten. Ein paar Jahre später legt er Ein Freund von mir nach mit Jürgen Vogel und Daniel Brühl. Wer Tom Tykwers Film 3 gesehen hat, kennt Schipper auch als überzeugenden Schauspieler neben David Striesow und Sophie Reuss. Er soll ja auch ein herausragender Talkgast sein. Na, da freuen wir uns doch auf Sebastian Schipper, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Nee. Erzähl mal schön weiter. Herzlich willkommen nochmal. Aber du hast jetzt gerade, du hast nämlich kommentiert, was du gehört hast, wer Tom Tykwers Film 3 gesehen hat. Und du hast den Satz dahingehend beendet, dass du sagst, der kennt dich auch nackt. Genau. Und dann hast du angefangen, eine Situation zu konstruieren. Mach das nochmal und mach sie mal zu Ende.
Na, also wir haben dann halt diesen einen Tag gehabt, wo wir die ganzen Sexszenen gedreht haben mit David und mir. Und das war am Anfang so ein bisschen so. Und dann haben David und ich einfach angefangen, extrem derbe Witze zu machen. Und es war sehr, sehr, sehr lustig.
Du hast das mit einer Kamera und Tom.
Ja, und dann gab es eine Situation, wo David hinter mir war und ich lehnte über so ein Sofa. Das ist ziemlich eindeutig. Ja. Und Tom hat die Kamera genau vor mein Gesicht gestellt. Und ich habe wirklich zu ihm, excuse my French, gesagt. Aber du hast gefragt, ich dachte, Tom, was soll ich jetzt spielen im Close-Up? Wie ich in den Arsch gefickt werde?
Okay, so.
Hättest du doch mal lieber gewartet, wie ich das im Off zu Ende erzähle. Aber so war's.
Ah, okay, nee, es gibt, weißt du, die Sendung, die nach uns kommt, im Grunde ist das eigentlich nur so ein Teasing. Weil danach
kommt die richtige
fliegen
Sendung.
Die Fetzen, wie man das in den 70er Jahren gesagt hat. Okay. Genau. Und als kleines Warm-Up kann man das ja schon mal nehmen.
Ja.
Die Kinder sind eh noch damit beschäftigt, die misslungenen Weihnachtsgeschenke wieder einzupacken und für den Umtausch vorzubereiten. Die haben das nicht gehört.
Nee, ich habe das ja auch nicht gesagt.
Nee.
Ich habe ja nur gesagt, Tom, was soll ich denn spielen?
Und jetzt aber
und
nicht nochmal.
Und dann hat er gesagt.
Nein, nicht nochmal. So. Sebastian Schipper ist ein Name, bei dem es, also viele werden sofort ein Gesicht zu dir haben. Und trotzdem gibt es Menschen, die dich nur als Regisseur kennen. Und da fehlt dann unter Umständen das Gesicht. Das ist nicht schlimm, oder?
Das ist absolut hervorragend.
Ist dir das lieber?
Ja, ist mir absolut lieber. Und das meine ich jetzt auch nicht so kokett. Ich meine, ich bin ja als Anfang 20-Jähriger an einer Schauspielschule gewesen und wollte unbedingt eine Schauspielschule und wollte Schauspieler werden. Und natürlich träumt man davon, dass dann irgendwann einen alle kennen und dann geht es einem viel besser. Und weil man irgendwie so viel erkannt und geliebt wird. Und mittlerweile bin ich da total froh drum, dass es nicht so ist. Also ich habe ja ein bisschen beim Tatort mitgemacht mit Wotan.
Ist das vorbei? Das klingt so nach.
Ja, das ist vorbei.
Das machst du nicht mehr.
Nee,
du warst schon im letzten nur so ganz kurz.
Ja, sehr kurz. Ja, nee, da bin ich nicht mehr. Das war's. War irgendwie nicht das Richtige für mich.
Okay.
Aber da habe ich das halt so mitbekommen, weil Wotan kennt ja wirklich jeder. Und das ist ja auch ein ganz wahnsinnig toller Typ und großartiger Kollege. Aber ich muss schon sagen, dass ich so gedacht habe, puh, das finde ich schon okay, dass es bei mir nicht so ist.
Das hat eine eigene Dynamik bekommen, ne? Also wir hatten Wotan vor, ich glaube, 9 Jahren hier mal in der Hörbar oder 8 oder so. Ich hatte den damals in ein paar Filmen gesehen und dachte, super, das macht er toll. Und wenn man sich jetzt überlegt, was in den letzten 3-4 Jahren passiert ist, das hat ja einen wahnsinnigen Schwung gekriegt. So,
ja,
das
Wahnsinn.
Ist so.
Zu Recht, ich finde, es ist wirklich einer der tollsten Kollegen, mit dem ich zu tun hatte. Wotan ist ein ganz rührender und ganz empfindsamer und absolut kluger Typ. Neben seiner Begabung auch straight und direkt und klar und einfach zu denken und zu handeln. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe da irgendwie in diesem Setup nicht gut funktioniert und habe mich nicht wohlgefühlt und kam mir irgendwann vor wie so, ich weiß nicht, seit Ewigzeiten. Also ich war immer so, an meiner Schule war ich immer so querulant.
Wie hat sich das geäußert?
dass ich querulant war, ja, dass Leute von mir genervt waren, schlicht und ergreifend.
Ja, das kannst du, das können sie ja auch sein, wenn du ein Nerd bist, wenn du still und blöd bist.
Ja, aber ich war halt laut und blöd wahrscheinlich in den Augen von vielen. Also ich habe dann halt irgendwie mich beschwert und habe eine eigene Theatergruppe aufgemacht und das ging aber ohne Lehrer nicht und dann war ich irgendwie so zutiefst erbost und irgendwie habe ich mich durchaus auch mit Lehrern gestritten und war so, glaube ich, durchaus renitent. Und ich habe mich das erste Mal wieder so wie in der Schule gefühlt, als ich Tatort gemacht habe, muss ich sagen, sehr querulantisch. Ja, so.
Liegt das daran, dass man als Schauspieler, der eben auch erfolgreicher Regisseur ist, seine eigenen Vorstellungen hat und sich sehr, sehr ungern vielleicht in Szene setzen lässt?
Nee, überhaupt nicht. Das war ja bei Tom. Das Beispiel erinnert hoffentlich jeder von gerade. Habe ich alles getan, was mir aufgetragen wurde. Und ich gebe mich sehr, sehr, sehr gerne hin. Also im Gegenteil, die Aufgabe des Schauspielers ist eine bestimmte Verantwortungslosigkeit. Und die finde ich toll. Also dass ich erinnere mich auch noch an einen anderen Moment bei dem Drehen von 3. Da regnete es in Strömen draußen. Die hatten die Szene vom Vortag nicht fertig bekommen. Die war im Sonnenschein gedreht worden und jetzt versank irgendwie der gesamte Fuhrpark in Matsch. Und ich saß so in meinem Trailer und habe so gemütlich rausgeguckt. Dann super gemütlich. Ich habe mir also überlegt, ob ich mir noch einen Tee hole oder einfach so weiterlese. Ich genieße das total. Und in der warmen Pfanne eines anderen Regisseurs wie ein Stück Butter aufzugehen, ist was ganz Tolles. Und also das auch zu spüren und auch jemand anders glücklich zu machen und praktisch seinen Wunsch zu erfüllen, was jetzt in dieser Szene emotional passieren muss, ist ein ganz großes Glück. Beim Tatort war es eher so, dass das Format so stark ist, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, das Format ist so stark, dass es erstickt. Und ich finde deswegen auch die meisten Polizeirufe interessanter, weil ich das Gefühl habe, da wird mehr gewagt.
Unterscheidest du das wirklich?
Ja, das unterscheide ich auf jeden Fall. Also wenn man dann einmal so drin ist und sich das genauer anguckt und das auch so genauer mitbekommt, was wie wo passiert, dann unterscheide ich das auf jeden Fall.
Und das sind doch aber auch immer unterschiedliche Regisseure.
Nee, es geht auch gar nicht um die Regisseure. Es geht um das Format und das, was damit gewollt ist. Also das ist jetzt, ich will jetzt hier auch überhaupt nicht das Forum nutzen, da ganz doll in meine Richtung zu punkten. Aber ich habe das Gefühl, dass der Tatort das gleiche Problem hat wie Wetten, dass. Das wird nicht neu erfunden oder nicht neu genug erfunden. Das wird im Prinzip durch tolle Schauspieler, und das finde ich ist durch die Bank so, wird das Konzept aufgepeppt und lebendig gehalten. Aber das Konzept an sich ist irgendwie gestrig. Und ich finde, so sehr man vielleicht zum Teil auch Lanz da mit Wetten, dass einen Vorwurf machen kann, so sehr haben wir, sage ich jetzt mal, ihm vielleicht auch alle auf eine Art verübelt, dass er ganz klar uns vor Augen geführt hat, wie gestrig eigentlich dieses Konzept war. Und dass es eigentlich mit Gottschalk funktioniert hat, über die Person Gottschalk, aber dass das Konzept eigentlich total lame war. Total lame. Und so, finde ich, funktionieren für mich Tatorte auch. Das Konzept ist relativ gestrig so. Und es wird mit tollem, es wird mit Begabung irgendwie aufgeladen. Mit Talent.
Lass uns jetzt schnell in dein Leben springen, weil wir, verschwenden so viel Zeit mit der Tatortkritik. Der erste Song, den du mitgebracht hast, du hast uns freundlicherweise ein paar Stichworte gegeben, kommt von Beyoncé, Drunk in Love. Und dein Stichwort ist, dass dieses wilde, zurückliegende Jahr 2014, also es muss ein üppiges Jahr gewesen sein, und du bist verknallt, du hast dich verliebt.
Ja, das stimmt. Das habe ich beim ersten Mal noch dazu geschrieben und jetzt beim letzten Mal dann doch nicht mehr, weil ich dachte, will ich darüber wirklich irgendwie hier reden? Aber auf jeden Fall war dieses Jahr für mich ein absoluter Hammer. Dieses Jahr, ich laufe auch schon wie so ein Beknackter rum und frage alle, war das Jahr für dich auch so ein Wahnsinn? Weil das für mich, also ich habe mit einem sehr, sehr guten Freund, eigentlich einen meiner allerbesten Freunde, der auch mein Cousin ist, wir haben ganz oft so gesagt zwischen den Jahren, oh, wir waren ja mal so richtig im Eimer, so richtig im Eimer von diesem Jahr, und weil wir so viele Jahre erlebt haben, wo wir dachten, oh, ist wieder so wenig passiert von dem, was wir uns eigentlich wünschen.
Das war letztes Jahr anders.
Absolut, das war letztes Jahr anders, genau.
Dieser Song hier wurde frenetisch beschrieben und analysiert von meinem heutigen Gast Sebastian Schipper, Schauspieler und Regisseur. Er hat mich etwas herangeführt an Beyoncé, die ich nicht deswegen nicht so gut finde, weil sie Mainstream ist, überhaupt nicht. Natürlich guckt man bei Leuten nochmal genauer hin, die von der großen Masse gefeiert werden, aber, und die hat auch eine tolle Stimme und ein großes Talent und viel Kraft, gebe ich dir recht. Was hat dich jetzt so fasziniert an diesem Song?
Also ich finde erstmal super, dass wir nach dem Tatort jetzt Beyoncé analysieren. keine Ahnung, ich finde es sexy. Ich finde es irgendwie, ich finde, dass es viel wagt. Das ist ein total diffuser, beknackter Song, der eigentlich nur so auf geil und verrückt und tatsächlich besoffen setzt. Ich finde, I woke up in the kitchen thinking, how the hell did this shit happen, oh baby. Finde ich einfach, ist für mich eine der tollsten Popzeilen dieses Jahres irgendwie. Und sich wirklich, und dann Jay-Z rappt da noch so besoffen Freestyle, überhaupt nicht gut. Der Song ist überhaupt nicht gut. Das ist ein schlechter Song. Und ich finde, so viel tatsächlich zu riskieren, wenn man da nun irgendwie als Prominenz oder geradezu schon als Royals gehandelt wird. Also so viel zu riskieren und zu sagen, ja, wir feiern übrigens auch zusammen so, dass wir in der Küche aufwachen und nicht wissen, wie wir hier eigentlich gelandet sind am Morgen. Das finde ich, ich habe nicht das Gefühl davon, dass es manipulativ ist, sondern dass es was riskiert. Und ich finde das einen großartigen, geilen Song.
Gibt es einen Platz, an den du dich erinnerst, wobei du dich nicht erinnerst, wie du da hingekommen bist, aber an dem du aufgewacht bist, wo du denkst, Gott, wie bin ich hierher gekommen? Wie lange ist es her?
Einmal. Ja, ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein Filmriss-Typ. Also ich kann mich auch immer noch relativ gut benehmen, wenn ich schon ganz schön Hacke bin.
Verträgst du viel?
Das würde ja indizieren, dass ich viel trinke, wie ich gelernt habe, nachdem ich zweimal wegen Alkohol am Steuer meinen Führerschein verloren habe und dann zur MPU musste, was der Volksmund Idiotentest nennt. Und dann wird zu Recht gesagt, wieso konnten Sie denn überhaupt mit 1,4 noch fahren? Der normale Mensch kann das nicht. Ich glaube, mal vertrage ich mehr, mal weniger. Im Moment gerade, weiß ich auch nicht, glaube ich, wie so mittendrin.
Und das Aufwachen?
Das Aufwachen, ich wache auf, weiß immer, was passiert ist als letztes. Und ich bin auch, vielleicht bin ich auch neidisch auf dieses woke up in the kitchen. Ich glaube, ich bin einmal in der Küche aufgewacht, dachte, was ist das denn für eine komische Decke? Und dann war das so die Unterseite von meinem Küchentisch. Aber da bin ich.
Der Name ist doch schon.
Ja, aber da bin ich tatsächlich, hatte ich eine Blutvergiftung und bin ohnmächtig geworden in meiner Küche. Das war kurz bevor ich Absolute Giganten gedreht habe. Das war eine ziemlich erstaunliche Erfahrung. Weißt du, ich ohnmächtig wegen einer Blutvergiftung. Ich wusste gar nicht, dass das so eine Pointe ist.
Ich überlege nur gerade, das muss wirklich eine sehr wilde Zeit gewesen sein, weil ich weiß, dass du tatsächlich in dieser Absolute Gigantenzeit einmal auf jeden Fall deinen Führerschein losgeworden bist. Das heißt, du hast, also in der Zeit hattest du ihn auch schon nicht, weil irgendjemand musste mal ein Auto von A nach B fahren am Set und du konntest es nicht, weil du in der Zeit eben keinen Führerschein hattest. Aber wie kam es denn zu der Blutvergiftung? Hat dich ein Hund gebissen?
Total bescheuert. Das war Anfang 98 muss es gewesen sein. Nee, wir waren irgendwie mit allem Mann in so einem dänischen Haus und haben da Silvester gefeiert und haben irrsinnige Spaziergänge gemacht. Ist jetzt ein bisschen eklig, sorry, geht leider bei der Blutvergiftung vielleicht manchmal nicht anders. Ich hatte so eine Blase am Fuß und habe mich nicht drum gekümmert und habe gedacht, scheiß drauf, geht schon wieder weg. Und irgendwann hatte ich Unterleibsschmerzen und irgendwann hatte ich Fieber und irgendwann kam der Notarzt. Und es war tatsächlich anscheinend ganz schön eng, haben die mir dann im Krankenhaus gesagt. Ja. Und ich war zwischendrin, das muss ich jetzt einfach erzählen, ich war zwischendrin bei einem Arzt in Hamburg, der hat gedacht, ich wäre Junkie. Original, der hat gedacht, ich wäre Junkie. Der hat gesagt so, machen Sie mal Ihren Oberkörper frei. Dann saß ich da so und war natürlich irgendwie schon nach ein paar Tagen im Bett rumliegen. Irgendwie sah ich schon ein bisschen komisch aus. Dann saß ich da so mit nacktem Oberkörper Anfang des Jahres in so einer Praxis und eine Viertelstunde. Und dann kam der wieder und dann hat er gesagt, drücken Sie. Und ich wollte natürlich da nicht Nein drauf antworten, sondern wollte so tun, als wenn wüsste ich nicht, was mit der Frage gemeint ist. Das hat mich natürlich wahrscheinlich noch mehr rein. Was meinen Sie mit drücken Sie? Und naja, du weißt schon, was ich meine. Sie meinen, ob ich Drogen nehme? Und dann hat er mir so mega hammerharte Schmerzmittel verschrieben. Ich glaube, als guter Geste. Davon habe ich eine genommen, die war so ganz klein und rosa. Da habe ich mich 2 Minuten später übergeben und später kam ein Freund, der für mich eingekauft hat und ich lag im Bett und alle Geräusche, die der gemacht hat, waren Form, so wie Bleigießen.
Oh.
Und die habe ich aber gesammelt. Ich habe alle Geräusche gesammelt, die er gemacht hat und habe die auf so einem großen Tisch ausgebreitet und habe gedacht, Moment, diese ganzen Formen, die sagen mir doch was über den. Und dann haben mir diese ganzen Formen, die ich mir dann so angeguckt habe, gesagt, der ist faschistisch. Und dann hatte ich Angst vor dem.
Wow.
Das war das Schmerzmittel. Ich habe die anderen weggeschmissen. Tut mir leid, sonst hätte ich eine mitbringen können. Aber das war so ein Schmerzmittel, was ich von dem Arzt gekriegt habe. Der dachte, ich wäre Junkie.
Ach, wie interessant, solche Fantasien. So, ich habe so Lavalampenformen vor mir.
Nee, das war so wie Bleigießen.
Wie Bleigießen.
Der hat so ein Geräusch gemacht und dann war das so. wie so eine Form, wie so Blei, was so in kaltes Wasser fällt und dann so eine Form ergibt.
Bob Dylan hast du mitgebracht. Yay. I was young when I left home.
Ja. Ich finde, Bob Dylan ist der absolute Hammer und das ist ein Song, der mich wahrscheinlich mehr berührt als so manch anderer. Und da gibt es eine Zeile, wo er seiner Mutter sagt, I want to live in the wind. I want to build me a home in the wind oder I want to live in the wind. Und dann in die nächste Strophe fängt damit an, dass er sagt, I don't like it in the wind. Und das berührt mich jedes Mal sehr.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten halben Stunde der Hörbar. Heute mit dem Regisseur und Schauspieler Sebastian Schipper. An Evening with Bobby Bros, DJ Tom und Trente Möller. Zu Gast heute Sebastian Schipper, der Regisseur und Schauspieler, am 8. Mai 1968 in Hannover
ja.
zur Welt gekommen.
Richtig, da habe ich auch drauf bestanden.
Inwiefern?
Ja, das führt jetzt zu weit.
Also es war nicht geplant, kann man das sagen?
Dass ich zur Welt gekommen bin?
Naja, dass du zur Welt gekommen bist wahrscheinlich schon, aber dass du allerdings Hannover zur Welt gekommen bist.
Du hast dich aber sehr gut vorbereitet. Ich glaube, so richtig geplant war das nicht, das stimmt.
Okay, aber du bist in Oldenburg aufgewachsen.
Ich bin dann auch in Oldenburg aufgewachsen. Ich bin in Hannover, war ich, bis ich 9 war. Dann war ich eine kurze Zeit in Aurich in Ostfriesland, dann eine sehr kurze Zeit in Leverkusen und dann ab 12 bis Abitur in Oldenburg.
Wie kommt das denn, dass ihr so oft umgezogen seid?
Viel Chaos einfach. Eltern mit 5 getrennt, dann bei Mutter gewohnt, dann bei alleinerziehenden Vater gewohnt, dann Vater nochmal geheiratet, nach Aurich gezogen,
oh ja.
dann doch zur Mutter gezogen nach Leverkusen, dann doch mit Mutter nach Oldenburg gezogen und so.
Ah, I left home when I was young.
Genau.
Jetzt erschließt sich das alles.
Home left me when I was young, könnte man vielleicht auch sentimentalerweise sagen.
Jetzt weiß ich nicht, dein Vater war Pfarrer, ist Pfarrer?
Nee, ist gestorben vor 4 Jahren.
Oh, okay. Mhm. Ich habe mal geguckt, wen es so gibt als Pastor oder Pfarrer Schipper und bin auf einen gestoßen. Ich weiß ja nicht, ist das so eine Pastorendynastie aus
total.
Der Land stammt? Nee, ist wirklich.
Total.
Weil es gab
absolut.
Ja einen sehr bekannten, den Paul Schipper. Der wurde, ist das dein Großvater gewesen?
Nee, das ist nicht mein Großvater. Fritz Schipper war mein Großvater. Aber wir sind tatsächlich, also also mein Vater war Pastor, meine Mutter ist auch Pastorentochter und Kirchenmusikerin, meine Cousine ist jetzt auch Pastorin geworden, meine Tante hat einen Pastor geheiratet und in der Linie von meiner Oma sind Pastoren in der Familie seit Luther.
Wow.
Ja.
Was ist denn bei dir nur schiefgelaufen?
Ach du, das ist eigentlich gar nicht... So groß ist der Sprung jetzt auch nicht. Also,
ach, das erklär mir mal.
Naja, also ich glaube schon, erstmal geht es um Geschichten erzählen. So in der Predigt. Also wenn man das halbwegs vernünftig macht, dann liest man eine kleine Geschichte vor aus der Bibel und dann redet man darüber, was damit wohl gemeint sein könnte. Und ich finde schon, dass Filme, und da habe ich auch schon erboste Diskussionen drüber geführt, aber für mich sind Filme eine Erörterung eines Themas. Also für mich sind Filme auch immer moralisch. Also das, und zwar nicht im Sinne von mit erhobenem Zeigefinger, so soll man es aber machen. Aber für mich sind die meisten Filme moralische Diskurse. Also es kann Dark Knight Rises sein oder ein Film von den Dardenne-Brüdern oder, aber es geht immer darum, was ist richtig, was ist, kann Aaron Brockovich sein, die gibt am Anfang irgendwie ihr neugeborenes Kind zum Nachbarn, hier pass mal auf den auf, ich muss mich da um diese vergifteten Felder kümmern und damit, da muss man gar nicht irgendwie in irgendwelche Arthouse-verkopften Filme gehen. Dark Knight Rises hat ganz tiefgründig, wie ich finde, zum Teil diskutiert, wie sehr der Staat eigentlich überwachen soll im Kampf gegen den Joker, der alles wissen will, wo man sagen kann, war der Joker eigentlich auch WikiLeaks? Der Joker hat ja nur gesagt, Batman soll seine Identität preisgeben und Batman hat aber gesagt, das mache ich aber nicht. Und also es geht immer darum.
Und, ja, was ist denn eigentlich, was wäre jetzt unmoralisch?
Na, das gehört ja zur Moral dazu.
Was ist denn ja, dieser Moralbegriff ist also sozusagen eine Linie, die innerhalb der Gesellschaft aufzeigt, was richtig und was falsch
genau,
ist.
Genau, sind unsere Regeln.
Was sind denn unsere Regeln? Das ist ja schwierig.
Die werden immer neu definiert. Also die müssen ja auch immer wieder in Frage gestellt werden. Also deswegen ist Moral ja auch, mir ist ja der Begriff Ethik viel näher. Also weil da geht es ums Handeln und es gibt ein richtiges, falsches Handeln. Es orientiert sich nicht so an dem Überbau, an einem Abstrakten, sondern an einem ganz Konkreten. Man schlägt kein Kind fertig aus, da braucht man keinen Überbau, aber da gibt es Ausnahmen. Und Moral ist das, worauf wir uns irgendwie gemeinsam einigen.
Ja, schwierig. Und, ne?
Ja, das ist super schwierig. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, vor 30 Jahren war vielleicht das, was Frauen dürfen und nicht dürfen, ist moralisch anders in der Gesellschaft verankert gewesen. Was Kinder dürfen, nicht dürfen. Mhm. Wie man sich äußern darf, was man tun und lassen darf. So.
Dann hast du also sozusagen eine hohe Dosis Kirche in deiner Kindheit und Jugend abbekommen.
Auch geht so. Mein Vater fand die Kirche eigentlich ziemlich bescheuert.
Wie kommt das?
Ja, der hat, glaube ich, so einen ganz guten Bezug zu dieser Figur Jesus gehabt. Also da habe ich auch so eine Vorstellung von, dass das jemand ist, der sehr, sehr, sehr kluge Gedanken und nicht nur Gedanken, sondern auch sehr kluge Dinge getan hat und sehr kluge Dinge erkannt hat, wie man sich untereinander verhält. Mhm. Und ich finde die Figur hochgradig. Ich finde das Christentum als Ganzes sehr ambivalent. Aber ich finde, diese Figur ist, mein Gott, das war ein Armer. Das war das erste Mal jemand, der hat nicht auf Reichtum gesetzt. Der hat sich an die Ausgestoßenen gewandt und an die, die keiner will und mit denen keiner was zu tun haben will. Der ist selber geopfert worden. Das finde ich alles hochgradig interessant. Und also fromm bin ich überhaupt nicht. Also kein bisschen. Meine Familie ist auch überhaupt nicht fromm. Mein Vater hat sich eigentlich viel mehr für Kunst interessiert dann irgendwann als für Kirche. Aber Jesus fand er gut.
Ich habe in einem sehr alten Interview gelesen, dass es zwei Albträume gab, die du als Kind und Jugendlicher hattest, die immer wiedergekehrt sind.
Das stimmt.
Nee. Und du wolltest mal einen Paranoia-Thriller schreiben, diesen Albträumen basiert.
Ah, ja, das stimmt.
Gib mal einen davon, bitte.
Also das stimmt zum einen natürlich, aber als Kind hatte ich immer Albträume, dass meine Matratze in der Mitte aufreißt. Und ich so nach unten rutsche in so eine Unterwelt, wo so, das war auch ganz kindlich, so Monster. Also genau unter meinem Bett sind Monster. Und wenn die Matratze nicht hält, was sie dann meistens nicht getan hat beim Schlafen, dann rutsche ich irgendwie so und kann mich nirgendwo festhalten. Und ich hatte so ein Metallbett und habe dann so einen wahnsinnigen Krach mit diesem Bett irgendwie gemacht. Und tatsächlich stimmt es, dass ich sehr, sehr lange, also über 5 Jahre, mit Tom Tykwer einem Paranoia-Thriller geschrieben habe, wo praktisch jemand den Boden unter den Füßen verliert. Also wo ich, und das war auch erst, nachdem ich 2, 3 Jahre an diesem Text gearbeitet habe, dass mir irgendwann klar wurde, dass ich eigentlich auf so eine ganz diffuse, aber eigentlich dann auch wiederum relativ konkrete Art und Weise das so sublimiere. Mhm. Also dass dass der Boden unter dir aufgeht und du fällst in eine dunkle Welt hinab, was ja auch viel Thema von Filmen ist. So.
Hast du dich mal hypnotisieren lassen? Eignest du dich dafür?
Ich eigne mich dafür, glaube ich, überhaupt nicht. Ich bin ein totaler Controlletti.
Also noch nie gemacht?
Nee.
Auch kein Reiz?
Nee.
Und warst du mal, und sei es aus Spaß, bei jemandem, der dir die Zukunft voraussagen wollte, oder Kartenleser oder sowas? Hat dir auch noch nie einen Freund geschenkt oder so?
Nee, Gott sei Dank nicht, das wäre nicht mehr mein Freund, nein. Da bin ich wahrscheinlich auf der einen Seite, nee, das ist, ich ziehe mir das dann zu sehr rein.
Das ist dann irgendwie eher so.
Also ich mache mich dann vielleicht gerne mal so drüber lustig, aber eigentlich ist es mir ist es zu heftig.
Ich finde das interessant. Ich würde mich selbst überhaupt nicht als abergläubisch bezeichnen, gar nicht. Und trotzdem merke ich, also meine Mutter hat mal früher gesagt, man sollte zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche waschen, zum Beispiel. Oder Schuhe stellt man nicht auf den Tisch. Also Schuhe stellt man sowieso nicht auf den Tisch, aber wenn sie, keine Ahnung, neue Schuhe. Und es ärgert mich total, dass ich mich daran halte.
Ja, total. Ich finde, ich mache das auch.
Was soll da passieren? Also ich meine...
Schuhe nicht auf den Tisch stellen, habe ich übrigens von Rolf Beusen an den Münchner Kammerspielen gelernt, dass man das nicht macht. Da haben wir irgendwie so als junge Schauspielschüler und waren wir bei den König-Lear-Proben als Schauspielschüler und der war ganz toll.
Da hat er euch das gesagt. Vic Chestnut hat Musik für deinen dritten Film. Danke, dass du mir so schnell zunächst geschrieben. Aber ich weiß nicht, wie man diesen Song ausspricht. Glossolalia?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich habe damals, Anfang der 90er war ich ja in München an der Schauspielschule und da war ich ein ganz großer Fan und meine kleine Mini-WG waren wir ein riesiger Fan von Vic Chestnut. von diesem Album, glaube ich, Is the Actor Happy? Fanden wir jetzt aber gar nicht wegen dem Titel gut. Und dann Jahre später habe ich Vic auf einem Konzert im Lido hier gesehen. Das war so unglaublich gut. Der hat so eine Coverversion von Ruby Tuesday gespielt mit diesen Godspeed You Black Emperor Freaks irgendwie da auf der Bühne und er in seinem Rollstuhl hat so Gas gegeben und für mich gibt es eigentlich kaum jemanden, der so zärtlich und innig und so mit der Faust wie ein König schwingend irgendwie singen kann und ich habe damals gedacht, boah, wäre das der Hammer, wenn der vielleicht die Musik machen würde und das konnte ich aber nach dem Konzert nicht. Da ist halt einfach zu viel Respekt, um da zu dem hinzugehen. Wollte mal fragen. Und dann hat es aber durch einen glücklichen Zufall, durch jemanden, der mir ganz interessanter, illustrer Typ, Wyndham Wallace, hat mir damals bei den Untertiteln zu dem Film geholfen. Mhm. Und der kannte den. Und der hat gesagt, Otto, den kann ich ja für dich kontaktieren. Und ein paar Tage später hatte ich eine Mail von Vic Chestnut und ich habe ihn dann übers Telefon kennengelernt.
Vic Chestnut heißt der Künstler, der leider nicht mehr lebt.
Ich kann mir immer die Daten nicht richtig merken, aber ich weiß, dass ich Zeit nach Weihnachten laut seine Musik gehört habe, nachdem das Fest irgendwie gefeiert war und nochmal alle Sachen von ihm gehört habe und sehr traurig war, weil er sich kurz vorher das Leben genommen hatte.
In der Schule hast du ja vorhin schon erzählt, hast du an verschiedenen Theatergruppen teilgenommen, hast auch selbst eine gegründet und bist dann nach dem Abitur nach München gegangen, an die Falkenberg-Schule, obwohl du eigentlich nach Berlin wolltest oder nach Hamburg.
Genau.
Und was du dann gemacht hast, Respekt, du bist am Wochenende ganz oft mit deinem Auto nach Hamburg auf den Kiez gefahren.
Ja, also auch mit dem Zug schon auch, aber auch mit dem Auto, ja. Ja, ich hatte, meine besten Freunde waren in Hamburg und ich habe einfach...
München, Hamburg ist schon eine ganz schöne, also da verlierst du ja wirklich sehr viel Zeit.
Das
aber das war wahrscheinlich dann so diese... Es gab ja auch in Hamburg diese Aufbruchzeit. Ne? Es gab diese Aufbruchzeit in Berlin nach der Maueröffnung.
Absolut,
und dann gab es, vielleicht war das so zeitgleich, ich weiß nicht, Anfang der 90er.
Nee, es war in Hamburg früher. Nee, Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Es war zeitgleich, das stimmt, genau.
Dass dann so, dass der Kiez sich nochmal so neu erobern ließ.
Absolut.
Von so einer ganz tollen, das wuchs alles. Man kann nicht mal sagen Szene, sondern da passierten so viele neue Sachen.
Ja.
Und du hast daran teilgenommen und dich davon inspirieren lassen, ja?
Ja, ich fand es einfach toll. Ich bin einfach hingegangen mehr, als dass ich jetzt so wirklich teilgenommen habe.
Ja.
Ich war einfach davon begeistert, von diesem Nachtleben und mit Freunden irgendwie. Klar, da ist man Anfang 20 und das ist einfach eine tolle Zeit, wo man sich so ausprobiert und man irgendwie studiert und mit Freunden unterwegs ist und man so ein bisschen tun und lassen kann, was man will, war ja irgendwie die Zeit, wo man vielleicht noch zu Hause gewohnt hat oder die anderen noch zu Hause gewohnt hat, die ist noch nicht so lange her, man hat irgendwie, man kann machen, was man will und dann ist das irgendwie auch so eine Verpflichtung. Und ich erinnere mich viel daran, dass man sich einfach irgendwo trifft und irgendwann loszieht und dann ewig darüber diskutiert wird, wo wir denn jetzt hingehen.
Oh, das war das Blöde daran, es gab unglaublich, oder Partys suchen, ja.
Ja, ja.
Oh Gott.
Darüber wollte ich, das war der erste Gedanke von absolute Giganten, dass so Typen auf der Straße stehen und darüber diskutieren, was sie als nächstes machen. Oder dann auch so ein Paar einfach schon weitergehen. Oder dann irgendwo, wo ist denn der jetzt? Und dann steht er da irgendwo mit dem Döner.
Also du hast in München gelebt, du hattest, wie du schon sagst, eine WG, allerdings nicht mit Götz Otto, obwohl du mit Götz Otto in einer Klasse warst. Ne?
Aber bei Götz Otto hatte aber eine WG, die ganz wichtig war.
Weil
die fand ich ganz toll.
Filmhochschulleute waren.
Genau, da war Götz hat mit zwei Filmhochschülern damals zusammengelebt, in einer ganz tollen WG in der Belgrader Straße in München.
Das und war, die haben dich bluten lecken lassen, dass vielleicht Schauspielerei doch nicht das Richtige ist und dass du vielleicht es wagen kannst, den Traum ein bisschen, nicht den Traum, aber vielleicht... was war das denn? Ein
Traum
Ziel?
War das auf jeden Fall und das Blutlecken lassen ist das eine. Ich war auch wahnsinnig neidisch darauf. Ich wäre in meinem dann doch irgendwie kleinen Oldenburg als Abiturient nie im Leben auf die Idee gekommen, mich an einer Filmhochschule zu bewerben, um Filmemacher zu werden. Die Dimension gab es überhaupt nicht für mich. Also wenn man das mochte, was ich mochte, dann war man in der Theatergruppe und alle in der Theatergruppe oder auf jeden Fall die es ernst meinten, wollten Schauspieler werden und die wollen dann an eine Schauspielschule. Soweit habe ich irgendwie auch noch denken können. Und dass mit einem Mal in München ich nicht nur Filmhochschüler treffe, sondern ich war dann auch schon im ersten Herbst auf diesem internationalen Filmfest der Filmhochschulen und da war ich on fire. Mhm. Also es war unglaublich.
Du hast dann einen Sardinienurlaub gemacht und in diesem Sardinienurlaub hast du dich entschieden, abzubrechen.
Ja, das stimmt. Nein, das war aber dann schon, das war nach der Falkenberg-Schule und da war ich an Kammerspielen, hatte da aber eine relativ, beziehungsweise eine...
Aber hast du nicht abgebrochen und dann doch weitergemacht wieder?
Nee, abgebrochen und doch weitergemacht habe ich auch, das stimmt. Aber endgültig dem den Rücken gekehrt und das wirklich probiert, Filme zu machen, habe ich nach dem Sardinienurlaub. Abgebrochen habe ich dann während der Schule und da war damals der... tolle Herr Jörg Hube war da Direktor, mit dem ich mich auch sehr viel gestritten habe, aber der damals wirklich so, wirklich im großen Stil, ich zu ihm ins Büro gekommen bin und gesagt habe, Jörg, ich höre auf. Und er so, warum? Ich so, ja, ich habe keine Lust, ich will eh kein Schauspieler werden. Du bist schön blöd. Was willst du machen, wenn du dann jetzt hier aufhörst? Ich so, ah, ich will eine Dokumentation über meine Oma drehen, Fotos machen, mich an der Filmhochschule bewerben. Und er so, okay, wie lange brauchst du dafür? Ist doch egal. Also nein, wie lange brauchst du dafür? Ich so, keine Ahnung, 3 Monate. Und dann sage ich, okay, ich beurlaube dich hiermit für 3 Monate.
Wow, das ist natürlich echt toll.
Das war vor allen Dingen, weil ich mich viel mit ihm gestritten habe. Und das war so alte Schule. Und hat er gesagt, sei doch nicht blöd. Danach kannst du wiederkommen und deinen Abschluss machen. Und dann war ich natürlich renitent. Dann habe ich gesagt, ich brauche keine Beurlaubung für 3 Monate. Und dann hat er halt gesagt, du bist echt sowas von beknackt. Jetzt nimm das an und dann kannst du danach ja immer noch nicht wiederkommen. Und das führte dazu, den Dokumentarfilm mit meiner Oma habe ich nicht gedreht. Ich habe ein paar Fotos geschossen. Ich habe mich an der Filmhochschule beworben. Ich bin noch nicht mal zum Interview eingeladen worden. Und 3 Monate später bin ich zurückgekommen.
The Game beschließt diese erste Sendung der Hörbar. Dream heißt der Song. Eine kurze Erklärung dafür?
Wahnsinnig eleganter, wahnsinnig echter, realer.
Realer.
Ja, muss ich leider. Das ist realer Hip-Hop. Das tut mir leid. Mein bester Freund, mein Soulmate, mein allerbester Freund, den ich als Austauschschüler mit 17 in Kalifornien kennengelernt habe, der hat, weil das Leben ihm eigentlich keine andere Möglichkeit ließ, mal 10 Jahre unter falschem Namen in Detroit gelebt und war da Drogendealer. Der weiß, was real und was realer ist. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen Song für ihn.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute ist der Schauspieler und Regisseur Sebastian Schipper zu Gast. Sie kennen ihn als Regisseur von Absolute Giganten und als Schauspieler zum Beispiel im Tatort mit Wotan Wilke Möhring, was aber der Vergangenheit angehört. Oder als Schauspieler neben Sophie Reuss und David Striso in 3. So, jetzt weiß jeder von Ihnen, wer heute hier ist. Ich habe Ihnen A Little Help from My Friends mitgebracht, allerdings nicht von Joe Cocker, sondern von Autopilot. Aber Sie können ja trotzdem an ihn denken, wenn Sie möchten. Sebastian Schipper ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn als Schauspieler und als Regisseur. Und als ich gelesen habe, also du hast ein Engagement an den Münchner Kammerspielen gehabt, hast du auch schon erzählt. Und du hast kleine Rollen, aber immerhin kleine Rollen in Filmen gehabt, wo man sagt, oh, oh lala. Also zum Beispiel Kleine Haie 92, Der englische Patient 96 mit Willem Dafoe hattest du, glaube ich, eine Szene, ne?
Ja, ja, genau.
Was war das für eine?
Das ist die, wo Willem Dafoe die Daumen abgeschnitten werden.
Why? Oh.
Ja, ja, das wurde dann auch richtig so 3 oder 4 Tage lang gedreht und Willem Dafoe hat wirklich 3 oder 4 Tage wie am Spieß jedes Mal wieder geschrien, weil ihm die Daumen abgeschnitten wurden. Also in allen, also auch wenn mein Close-Up gedreht wurde, wo ich da als Soldat, als junger deutscher Soldat nun also vollkommen überfordert davon sein sollte, dass da jemandem die Daumen abgeschnitten werden. Da hat Willem Vollgas gegeben. So.
Winterschläfer, Lola rennt, Elefantenherz, Die Nacht singt ihre Lieder. Also es waren viele Filme dabei, die tatsächlich auch sehr erfolgreich waren oder sind. Hattest du in der Zeit eine Agentin oder einen Agenten? Also du bist ja vielversprechend besetzt worden. Haben die Leute da ein Talent in dir gesehen, das du selbst nicht gesehen hast? Oder?
Nee, also das liest sich jetzt so zügig hintereinander vorgetragen, ziemlich wasserdicht. Das war ein bisschen anders. Also zum Beispiel beim englischen Patienten, da war ich bei der damaligen Münchner Casterin Risa Kees und habe Anthony Minghella getroffen. Und das war total nett. Und dann war ich Third Choice, also dann war ich so an dritter Position für diese kleine Rolle des deutschen Soldaten, der da irgendwie in diesem Raum ist. Und die anderen beiden hatten einfach noch Verträge am Theater und ich hatte gerade gekündigt und ich hatte Zeit.
Okay, naja gut, so kann man es sich auch erklären. Das ist es ja, ne? Im Nachhinein liest sich das Leben schlüssig und wenn man drin
steckt. Und bei Winterschläfer, Tom habe ich kennengelernt, weil ich bei Andorte Braker irgendwie gerade nochmal so ein Band neu aufgenommen hatte, weil ich so verzweifelt war, weil ich so wenig gespielt habe. Dann kam ich da so rein und Andorte hat halt zu mir gesagt, kannst du dir vorstellen, Wirt zu spielen? Und ich so, ja klar, ich kann mir alles vorstellen zu spielen. Mhm. Und dann hatte ich noch diese Videokamera zu Hause und dann habe ich so eine kleine Grußimprovisation für TIGVA aufgenommen und die kam irgendwie gut an und dann so.
Deinen ersten Kurzfilm hast du komplett mit eigenem Geld gemacht und da kommt die Oma wieder ins Spiel.
Ja, ja, genau.
War das die, über die du auch ursprünglich die Dokumentation machen wolltest?
Genau.
Die ist dann nämlich dir dann leider das Zeitliche gesegnet. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, sie hat dir 12.000 Mark vermacht.
Richtig,
ich, ne?
Richtig. Ja, und die habe ich in den ersten Kurzfilm gesteckt, das stimmt.
Was war denn das für ein Film?
Ach, der ist doch immer nicht fertig, glaube ich. Ja, das ist ein ganz, da hatte ich auch irgendwie so einen komischen Tagtraum, war damals irgendwie in einer sehr diffusen wahrscheinlich Phase meines Lebens und auch mit meiner damaligen Freundin, hatte irgendwie so einen gedichthaften Traum von so einem, den ich dann als Kurzfilm so umgesetzt habe. Wo, ja, das war aber ganz toll. Also es war auch ganz toll, das zu drehen. Und irgendwie vielleicht ist es auch toll, dass es noch nicht fertig ist.
Bist du jemand, der immer in Beziehungen ist?
Ich glaube, ja.
Was war denn deine längste Zeit alleine?
Ever?
Oder naja, ab wann? Nicht ab Geburt.
Ab wann geht's?
Ab Geschlechtsreife. Also ab erster Beziehung.
Meine längste Zeit alleine. Muss ich jetzt mal überlegen. Wahrscheinlich am Anfang der Schauspielschule waren das so 2 Jahre, vielleicht 2, 3 oder so. Höchstens 3. Also ich glaube, 3 kommen kaum zusammen. Und dazwischen ein Jahr meistens irgendwie, glaube ich.
Und kannst du gut
Ich weiß nicht, ob ich das gut kann.
Ja.
Achso, ich dachte, ob ich gut alleine sein kann.
Was dachtest du, was ich frage?
Ob ich gut Beziehungen führen kann.
Ich
nehme lieber die erste Frage. kann ich gut alleine sein? Ich glaube, ich habe wirklich einen Hang zu was so, mich sehr zurückzuziehen dann. Also ich kann sehr gut alleine sein. Aber ich bin letztendlich, so sehr ich gerne plauder und so sehr ich auch irgendwie so ein soziales Gen habe, ich bin schon auch sehr zurückgezogen. Also es gibt sehr wenig Leute, mit denen ich wirklich was zu tun habe. Und ich bin keiner, also ich habe schon viele Freunde und ich habe auch viele Bekannte.
Was ist denn viele Freunde, wenn ich fragen darf? Du musst jetzt nicht aufzählen, aber was sind viele Freunde?
Das für mich ja sind viele Freunde 10.
Boah, das ist aber in der Tat viel.
Nein, aber das sind auch Freunde, die ich dann teil. Also ich sehe jetzt, am Montag habe ich mich wieder mit jemandem verabredet, den ich auch dazu zähle, den ich im 2014 gar nicht gesehen habe. Deswegen ist das so, das ist ein Freund, auch weil ich den so lange kenne. Aber ich sag mal so aktiv, für mich ist so eine richtige Freundschaft jemanden, also was heißt richtig, also so eine tiefe, beste Freundschaft ist jemand, mit dem ich in sehr kurzen Abständen immer wieder Kontakt habe, wo man nicht ausholen muss, was hast du eigentlich das letzte halbe Jahr gemacht?
Der Sebastian Schipper, über den ich mich informiert habe, hat mal gesagt, das Wort Freundschaft verträgt keine Superlative. Beste und Gute gibt's gar nicht.
Ja.
Ja, du wirst halt oft auf das Thema angesprochen auch, weil viele deiner Filme, auch dein aktueller, über den wir ja gleich noch sprechen werden, sich um Freundschaft dreht. Jetzt gar nicht mal nur um Männerfreundschaft, also du wirst gerne auf das Thema Männerfreundschaften angesprochen, mag daran liegen, dass es dann auch Männer sind und dass du auch ein Mann bist, aber wahrscheinlich kann man das auch unterbrechen auf die Freundschaft an sich.
Ja, ich glaube, das würde ich vielleicht auch mit den Superlativen gar nicht mehr so sagen, weil ich glaube, es gibt schon. Also ich fand das so, als wir einen Freund von mir gemacht haben, meinen zweiten Film.
Mit Daniel Brühl und Jürgen Vogel.
Genau, genau. Da haben wir auch so ein Making-of gemacht und Leute so befragt über Freundschaften. Und einer, der Oktay, Migrationshintergrund, toller Schauspieler, hat eine kleine Rolle gespielt. Und der hat dann so gesagt,
Ja, ja, was du wahrscheinlich meinst, nenne ich Bruder. Und da habe ich so gedacht, das verstehe ich sehr gut. Mhm. Und das würde ich vielleicht, es gibt manche Leute, und das muss gar nicht Mann oder Frau sein, ob Bruder oder, es gibt so eine Form von Soulmate, mhm. die sich einfach nochmal darüber erhebt, mhm. Ob man befreundet ist. Und ich finde, dass man mit manchen Leuten auch einfach wirklich befreundet ist und wirklich auch tiefgründig befreundet ist, weil man sie so lange kennt. Und weil man immer, wenn man sie wieder sieht, man merkt, das ist jetzt nicht irgendeine Folklore, dass wir uns sehen, sondern es hat wirklich was mit Verbindung zu tun. Das können aber Leute sein, die ich dann manchmal ein Jahr nicht sehe. So. Und dann gibt's einfach die, die mir wirklich nahe sind und die ich auch brauche, um nicht verrückt zu werden, die ich immer wieder höre auf einer wöchentlichen Basis und wie auch immer. Das sind dann wahrscheinlich Brüder oder Soulmates oder wie auch immer man, welche Bezeichnung man bevorzugt.
Korrektive, also die ich brauche, um nicht verrückt zu werden, bedeutet, die holen dich runter.
Ja, die holen mich runter. Ich bin aber auch, ich muss so erzählen, was mir auf dem Herzen liegt oder auf der Seele. Und dadurch, manchmal passiert es schon, dass ich das einfach jemandem erzähle, der mir nahe ist und der mir gut ist, dass ich da schon mehr verstehe. Also dass dadurch ein Verstehen schon einsetzt, gar nicht, dass das Verstehen gar nicht nur einsetzt in dem Moment, wo der Rat kommt, ja. sondern in dem so ein Gespräch stattfindet, in dem ich meine Geschichte oder das, was mir gerade passiert ist, das, was mich berührt, was mich verwirrt, was mich kränkt, indem ich das irgendwie erzähle, entsteht was. So.
Ich finde es interessant, dass du auch das Wort Seelenverwandte offenbar nicht so gerne benutzt. Ich mag das nicht, obwohl ich mag, was dahinter steckt, aber du tendierst auch eher zum Soulmate.
Ja.
Ich weiß nicht, warum bestimmte Wörter, ne, warum man bestimmte Wörter irgendwie ungern, so ungern sagt, obwohl sie treffen, was gemeint ist.
Genau, Mate ist ja auch wahrscheinlich dann nochmal tatsächlich was anderes als ein Verwandter. Ich finde, die Seelenverwandtschaft, die setzt irgendwie sowas Fatales oder sowas Gottgegebenes voraus. Das ist einfach eine Verwandtschaft. Also wenn man die sich nicht ausgesucht hat, wenn der Mate,
ja,
den suche ich mir aus.
Die Definition von Seelenverwandtschaft, wenn wir sie benutzen, hat tatsächlich, glaube ich, in erster Linie was mit dieser absoluten Nähe zu tun und weniger was mit der tatsächlichen Verwandtschaft.
Aber wahrscheinlich, vielleicht könnte man ja sagen, Seelenkumpel.
Oh, das Wort Kumpel mag ich zum Beispiel auch nicht. Nee.
Seelenbuddy.
Nee. The No Twist hast du mitgebracht. One with the Freaks.
Ja, das ist ein echter Aussetzer von mir in meinem kreativen Leben. No Twist hat diesen Song, die haben ja ganz viel Musik für absolute Giganten gemacht, ganz viel wahnsinnig tolle Musik. Und unter anderem war dieser Song in so einer Skizzenurform, hat mir damals Markus Acher geschickt und hat gesagt, hier, und vielleicht wäre das ja was für den Abspann. Und das hat mir nicht gefallen. Und ein paar Jahre später kam Neon Golden, dieses absolute fantastische Überalbum von denen raus. Und da war halt dieser Song drauf, wo Markus mir auch erzählte, dass der bis ganz kurz vor Veröffentlichung absolute Giganten einfach hieß. Und das macht mich stolz, dass das so ist, weil ich diesen Song so toll finde. Aber das zeigt mir auch meine Grenzen auf, dass man manchmal so daneben liegen kann.
Ja, manchmal muss man sich aber in Musik auch wirklich auf den zweiten oder dritten Blick verlieben. Ja. Es sind die Songs, die man gleich beim ersten Mal gut findet, die sind einem manchmal, finde ich, auch im Nachhinein müssen einem die suspekt sein, weil man entdeckt ja Lieder auch manchmal erst.
Also bei dem gilt es auf jeden Fall.
Wir haben noch gar nicht so richtig über die absoluten Giganten gesprochen, müssen wir auch nicht, aber ich würde natürlich gerne wissen, wie das ist. Mit 31, dein Regiedebüt, du bist bis dahin Schauspieler gewesen, machst diesen ersten Film mit Tom Tykwer gemeinsam, der hat ihn produziert.
Genau.
Und dafür gibt es dann plötzlich das Filmband in Silber, also den Filmpreis. 800.000 Mark, glaube ich, was gab es denn damals als Preis?
Ja, keine Ahnung, das ist ja auch für die Produktion.
Ach so, okay. Also,
und auch die verwenden das dann für ihren nächsten Film. Also die kriegen da nicht so einen Koffer oder eine Überweisung. Irgendwie
Koffer
so. Fände
ich viel schöner.
Oh, ganz geil, 800.000.
Ja. Man muss ja dann auch sicherlich die Förderung irgendwie zurückzahlen, kann ich mir vorstellen.
Nee, ich glaube, das muss man davon nicht, aber man kann das in seine nächsten Projekte stecken. Und dazu muss man natürlich sagen, also zwei Superlative oder auf jeden Fall zwei
ich werde nie wieder so viel übers Filmemachen wissen wie beim ersten Drehtag von Absolute Giganten.
Den also Satz das, liebst du, den habe ich schon von dir gelesen.
Ja, der ist aber auch wirklich, das beschreibt die Hybris, das beschreibt auch, wie toll das ist und das beschreibt auch, wie beknackt das ist. Also du kommst da hin und denkst, du weißt genau, wie du das alles willst. Und das ist lustig und das nicht. Und das ist irgendwie stilsicher und das ist irgendwie verboten und das machen wir bitte so und das machen wir bitte so und kannst du das bitte anders sprechen. Das nächste Erlebnis war, dass der Film 2 Wochen im Kino lief oder so. Und dann war er weg und dann kam Sonnenallee ins Kino und dann war es das. Und dann, also nein, ich finde Sonnenallee auch, das macht die Sache ja nicht, macht die nicht besser, dass das auch ein total toller Film ist. Und, aber das war erst einmal auch im Haus von X-Filme und von allen war das so, das war ein Flop, das war's. Und dann, kam irgendwann der Filmpreis und das war ganz toll. Und dann kam ehrlich gesagt in der Zeit auch irgendwann, ich meine, die DVD gab es schon ein bisschen länger, aber dass es die DVD überhaupt gab, hat dem Film auf jeden Fall viel geholfen.
Denn dieser Film ist ja hat so eine Marke gesetzt, ne? So in der Rückschau, also 15 Jahre ist das jetzt her. Und es gibt so ein paar Filme, in denen dann auch Leute mitgewirkt haben, die dann später noch einen tollen Weg gegangen sind, wo man dann sagt, das war aber ein Film, da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden. Zum Beispiel Florian Lukas war dabei, Antoine Monnot Jr. und Frank Gehring, der ja leider gestorben ist. Das war schon sehr, ich war jetzt nicht stilbildend oder weiß ich nicht, aber es ist ein Film, der sich so sein Publikum gesucht hat, auch wenn er eben nicht so lange
absolut, nein, ich bin auch total glücklich damit. Es gibt ganz viele Leute, die den Film kennen und mögen und ihnen was bedeutet. So.
Mark Hollis hast du mitgebracht.
Ja.
Inside Looking Out.
Genau. Sehr langsam, aber ich finde absolut fantastisch. Ein ganz großes Idol von mir. Wir haben einen Track von den späten Talk Talks benutzen dürfen für einen Freund von mir mit Daniel Brühl und Jürgen Vogel. Und da gibt es diese eine Szene, wo die nackt Porsche fahren. Und da wusste ich immer, ich will diesen einen Song haben. Und damals mein Musikberater, der für die ganz viele tolle Musik in meinen Filmen verantwortlich ist, Uwe Kirbach aus München. Wenn ich den nicht gehabt hätte, dann wäre Folgendes nicht passiert. Der hat sich nämlich bei dem Label gemeldet und hat gesagt, wir hätten gerne die Rechte dafür. Und dann haben die irgendeine riesige Summe aufgerufen und hat er wieder angerufen, der kann so ganz toll zart, widerborstig, renitent sein und ruft immer wieder an. Und irgendwann hat er von denen erfahren, dass die nicht wissen, wo Mark Hollis eigentlich ist. Die haben keine Adresse von dem, um die Rechte überhaupt zu klären. Es gab Gerüchte darüber, dass er drogenabhängig ist, dass er tot ist. Und dann hat er das also auf ganz vielen Wegen über einen Fanclub geschafft, einen Londoner Anwalt zu finden, der zurückgeschrieben hat, describe the project. Dann haben wir den Film hingeschickt und irgendwann kam die Mail zurück, in der hieß es, please to tell you that Mark loves the movie.
Schön.
Und das war für mich ein ganz toller Moment vom Filmemachen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zurück zur Hörbar Rust, die letzte halbe Stunde mit dem Schauspieler und Regisseur Sebastian Schipper. Die erste Sendung in diesem nagelneuen Jahr. Ich habe Ihnen Fessler mitgebracht mit If You Never Come to Me. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann tun Sie das doch. Und wenn Sie diese Sendung hier verpasst haben oder sich die letzten Sendungen nochmal anhören möchten, dann können Sie das als Podcast tun. Ein ganzes Jahr lang, also über 50 Sendungen werden Sie im Radio 1 Archiv finden und bei iTunes und unter podcast.de, glaube ich. Also es gibt diverse Möglichkeiten, sich nochmal in vergangene Sendungen hineinzubegeben. Aber noch sind wir ja im Hier und Jetzt. Es wird einen neuen Film geben von dir. Der kommt, glaube ich, im Frühjahr raus. Ich kenne noch den Arbeitstitel 1258, ja. Aber er hat auch einen richtigen Titel inzwischen.
Ja, der hat erstens einen richtigen Arbeitstitel und jetzt hat er nochmal einen richtigen Titel, mit dem er ins Kino kommt. Der heißt My Name is Victoria.
So Arbeitstitel sind ja so eine, ganz kurzer Schlenker nur, eine schwierige Sache. Du hast ja auch mal in einem Film mitgespielt als Schauspieler, der hieß, glaube ich, Wickel- oder Windelalarm oder sowas.
Ja, ne? Stimmt, aber hieß der am Ende nicht auch noch so?
Nein, meistens heißen die dann so, während man sie dreht, für einen Schauspieler, ja, heißen die dann wahrscheinlich Mein Baby liest Schopenhauer und dann kommt dann der Film raus und dann heißt es Nackt im Cabrio oder Wickelalarm oder so. Gut, also bei diesem Film ist der Arbeitstitel kryptisch gewesen, 1258, wofür auch immer das stand?
Das ist ein Film über einen Banküberfall. Und ich würde gerne mal eine Bank überfallen. Ich will natürlich irgendwie niemanden verletzen und auch niemanden über die Maße erschrecken, aber ich fand die Idee, dass ich mit 2 oder 3 Leuten, die mir sehr nahe sind, keine Ahnung, mit Tikva, meinem Kumpel aus den USA und meinem Cousin, ich mir überlege, wir überfallen jetzt eine Bank, das wäre ein Erlebnis. Ich glaube, das ist mit nichts zu vergleichen. Und das
Was? Also, ja, wir reden gleich über den Film, aber das...
Ja, ich glaube, das ist einfach eine so unglaubliche, geile, überbordende Sünde, mit einer Pistole, wahrscheinlich dann einer Attrappenpistole, in eine Bank zu rennen und jemand zu sagen, gib mir das Geld.
Wie
das ist ein Überfall.
Wie dein Kiefer sich auch gleich verzieht. Du kriegst auch gleich sowas Fieses.
Absolut. Ich glaube, ehrlich gesagt, weswegen das auch so romantisch aufgeladen ist oder vielleicht von mir so romantisch dann auch aufgeladen wird mit Bankräubern, ist, das ist eigentlich, für mich steckt da was drin, wie mit vorgehaltener Waffe das Leben zu verlangen, wie man es sich vorgestellt hat oder wie es einem versprochen wurde. Oder gibt, dass man in das verborgene Fest vordringt. Dass man das Unsagbare sich nicht mit gutem Benehmen und einer langsam aufgebauten Karriere langsam fleißig erarbeitet, sondern dass man einfach 7 Sprünge macht und sagt, Herr damit, fuck. So, und das ist, glaube ich, diese Sünde, das Unsagbare zu tun. Ich glaube, das ist die Faszination, die ich auf jeden Fall dafür hatte und die vielleicht das Kino ja auch dafür hat, sonst gäbe es ja da über Gangster nicht so viele Filme. Und für mich war dann halt irgendwann der Gedanke, dass ich gesagt habe, naja, ich bin aber nun mal nicht Bankräuber, aber ich bin Filmemacher, dann mache ich doch mal einen Film darüber. Und dann war halt der Gedanke, aber warum passiert es so oft in Filmen, dass ich eben genau dieses Erlebnis gar nicht habe? Also ich gucke dann den Film über den Banküberfall, aber ich gucke dann einen Film über den Banküberfall. Aber warum habe ich dieses Erlebnis nicht, bei dem sich mein Unterkiefer verschiebt? Und daraus ist die Idee entstanden, das erstens sehr, sehr, sehr genau zu recherchieren, das heißt Leute zu treffen, von denen ich beigebracht bekommen wollte, wie man das macht. Und zum anderen ist die Idee geboren worden, diesen Film in einer Einstellung zu drehen. Das heißt, wir haben den Film in 2 Stunden, 14 Minuten an einem Stück gedreht. Nein. Und das ist ein Film über einen Banküberfall.
Nein.
Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich das Unglaublichste, bei dem
Was?
Ich je teil war.
Echt? Ja. In Echtzeit?
Ja, wirklich, ja. Ja.
Also nochmals, ganz blöd, keine Schnitte.
Ja. Wir haben auch, es war auch Teil des Konzepts, wir haben dann gesagt...
Doch, ihr habt doch Schnitte, also man muss doch auch schneiden, weil verschiedene Kameraperspektiven dann noch...
Da geht der Kameramann um die Person rum, dann haben wir eine andere Perspektive.
Quatsch.
Oder geht ein bisschen weg, dann haben wir eine andere Perspektive. Wir haben auch, um das ganz klar zu sagen, wir haben auch gesagt, wenn wir 5 Schnitte haben, dann sagen wir, das ist ein Film mit 5 Schnitten. Also es war nie der Plan, dann faken wir es halt. Sondern wir haben immer gesagt, wir wollen das Erlebnis, wir wollen uns dem Erlebnis hingeben. Ich will, dass die Schauspieler die Stunde vor dem Überfall, der Überfall die Stunde danach. Ich will, dass sie das in einem Stück durchspielen. Ich will, dass der Kameramann das in einem Stück durchfilmt.
Wow.
Um so doll es eben geht, an dieses Erlebnis heranzukommen, was das bedeuten könnte. Was es bedeuten könnte, wenn man sich einfach irgendwann nimmt, was man will. Und nicht mehr ein guter Junge ist und nicht mehr ein gutes Mädchen. Die Hauptfigur ist eine Frau.
Ist es desillusionierend für den Zuschauer und Zuhörer in dem Fall, wenn du mir auf die Frage antwortest, wie oft musstet ihr diesen Film drehen? Du musst es nicht beantworten. Ist es vielleicht geheimnisvoller, wenn man nicht weiß, wie oft diese 2,5 Stunden durchgedreht oder abgebrochen oder die Varianten verglichen wurden?
Wir haben es 3-mal gemacht. Wir haben es geprobt. 10 Tage lang, sehr genau, auch mit der Kamera.
Wie man einen Banküberfall dann wahrscheinlich durchspielt,
ne,
wo alles sitzen.
Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt ja dieses, und ich maße mir es jetzt mal an zu zitieren, es gibt doch diesen Auftritt von Francis Ford Coppola bei den Cannes 1979 oder wann auch immer, wo er Apocalypse Now präsentiert hat und er sagt, this film is not about Vietnam, this film is Vietnam. Ein bisschen pathetisch, aber der wäre da beinahe pleite gegangen. Der Film ist ja 16 Monate lang gedreht worden und sonst wie. Und ich glaube, wir können uns das ein bisschen aneignen und sagen, das ist kein Film über einen Banküberfall, der Film ist ein Banküberfall. Das ist unglaublich, wie sehr die gesamte Crew, wie die Schauspieler, wie der Kameramann, wie alle, wie die Produktion, wie alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, das war von jedem Einzelnen das Projekt. Jeder in der Crew wusste, was gerade gespielt wird und was gerade los ist. Und das ist kein Kammerspiel. Der Film fängt auf dem Dancefloor im Club an, dann geht's raus auf die Straße, dann geht's in den Kiosk, wieder auf die Straße, aufs Dach von einem Hochhaus, runter von dem Dach in ein Café, in ein Auto, was in eine Tiefgarage fährt, raus aus dem Auto, rein ins Auto, zur Bank, wieder in den Club, aus dem Club raus, Verfolgungsjagd, in eine Wohnung rein, auf der Flucht, aus der Wohnung raus, wieder in ein Taxi, in ein Hotel, aus dem Hotel raus. Und dann, wir haben nachts angefangen, kurz nach 4. Das war im April. Und am vollen Morgen, wenn die Sonne voll aufgegangen ist, war der Film zu Ende. Und bei kompletter Nacht haben wir angefangen.
Das macht also tatsächlich auch mich als Nicht-Extrem-Cineastin sehr, sehr neugierig. Also leider können wir noch nicht genau sagen, wann er herauskommt, aber im Frühjahr. Und ich kann mir vorstellen, dass Knut dich sowieso einlädt, wenn es soweit ist, ja. Knut Elstermann, dann wirst du da nochmal zeitnah auf den Film hinweisen können. My Name is Victoria, heißt er. Du hast einen Song mitgebracht, der heißt Scratches und ist von?
John Frusciante. Der wird auch auf jeden Fall so ausgesprochen. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Irren.
Woher kann man den kennen?
Der ist der Gitarrist von den Red Hot Chili Peppers. Das ist das große Glück für ihn und das große Pech, weil ich ihn als Solo-Künstler, finde ihn so unglaublich fantastisch. Der hat eine tolle Stimme, der macht tolle Musik. Keiner kennt ihn.
The scratches of a dark night, the rashes of foresight.
Radio 1, die Hörbar Rust, der Schauspieler und Regisseur Sebastian Schipper ist heute hier zu Gast. 2009 hast du den Film gemacht, Mitte, Ende August. Marie Bäumer ist da die zentrale Person. Und ich habe mir jetzt mal ein Zitat von dir rausgesucht. In einem Interview hast du gesagt, es ist das erste Mal, dass ich eine Frau bin. Ich bin ja alle Figuren.
Ja.
Erklär das mal.
Das ist das erste Mal, dass die Hauptfigur in einem Film von mir eine Frau war.
Oder könntest du das erstmal schon mal erklären? Gibt es da Berührungsängste, zu viel Ehrfurcht oder ist es Zufall oder soll man da nichts hineininterpretieren?
Das weiß ich jetzt, das kann ich, darüber müsste ich jetzt ausführlich nachdenken. Das, spontan hat sich das natürlich alles nur so ergeben. Mhm. Aber um das tiefgründiger zu beantworten, muss ich darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe mich einfach so abgearbeitet. Also am Anfang war mir das einfach, ich wollte einen kleinen Film machen. Das ist absolut Giganten geworden. Der hat darauf basiert, mit Freunden eine Nacht zu verbringen. Und daraus wurde dann absolut Giganten. Dann wollte ich mit Freunden eigentlich einen Sommer verbringen und einen Roadmovie, zwei Typen fahren durch den Sommer machen. Und daraus wurde dann in vielen Bearbeitungen ein Freund von mir. Und mein dritter Film war dann schon, wenn man so will, da war ich dann, also die Figur, die am nächsten an mir dran war, die im Zentrum von allen steht, war dann eine Frau. Und es war toll. Das ist jetzt auch in dem neuen Film, My Name is Victoria, wie der Titel schon andeutet, auch wieder so. Und ich glaube, ich finde außerordentlichen Gefallen daran.
Warum? Was ist anders?
Weil es so eine Übersetzung fordert. Also es ist so, man ist nicht so, das ist so ein bisschen so, wie wenn man sich eine Maske aufsetzt. Man kann viel doller man selber sein, wenn man eine Maske auf hat. Man ist spielerischer, beweglicher, tänzerischer in dem Moment, wo man gezwungen ist oder Lust darauf hat, sich selber zu übersetzen in ein anderes Wesen hinein.
Es gibt
ein bisschen,
ja,
ein bisschen verschworen.
Ja, ich versuche mich da so ein bisschen anzunähern. Es gibt ja so Fragebögen und so Fragenklassiker. Zu denen gehört auch, wenn du dir was wünschen könntest, wenn du mal jemand anders sein könntest, wer da was würdest du sein? Dann kommt es nicht selten vor, dass Männer tatsächlich sagen, sie würden gerne mal 24 Stunden als Frau leben oder eine Woche als Frau oder so. Ist das, wäre das eine Sache, die du reizvoll finden würdest?
Nee, das finde ich total spooky. Also das glaube ich, das, da hätte ich zu viel Respekt, da würde ich mir irgendwas anderes ausdenken. So Vogel oder irgendwie sowas.
Oh, Vogel, wie kalt, oder? Jetzt gerade
nee, rumfliegen.
Ja, aber du musst ja auch mal irgendwann landen. Ist dir mal aufgefallen,
das kann der Vogel wenigstens.
Ist dir aufgefallen, dass auf diesen ganz feinen Ausläufern dieser Äste, also in der Silhouette ganz oben in der Spitze, in der Baumkrone, wo diese ganz feinen, feinen Äste sind, da sammeln sich ja oft Vögel, manchmal auch dicke Tauben.
Ja.
Und diese Äste, die biegen sich überhaupt nicht. Kannst du mir das erklären? Ich habe das mal fotografiert, aber das lässt sich so schlecht.
Gefroren, nach einem Eisregen.
Nein, das lässt sich auch total schlecht leider nur fotografieren, weil mein Zoom dann nicht reicht. Und wenn ich den Zoom total aufziehe, dann sieht man nur noch so kleine, dunkle Schatten, wie du mich anguckst. Okay, ich dachte, das hättest du auch schon beobachtet und könntest mir da eine Antwort geben. Weil Vogelknochen, sind die nicht hohl?
Deswegen
du als Hobby-Ornithologe kannst mir das nicht beantworten.
Deswegen darf man die nicht der Katze geben oder so, oder?
Weil sie splittern. Hühnchenknochen.
Hey,
ich glaube, im gekochten Zustand darf man es nicht und im rohen schon oder so. Irgendwas habe ich neulich gehört, aber das werde ich jetzt nicht riskieren mit diesem liebevollen Wesen, das hier gerade so schläft. Also, wir haben dich und deine Fantasien auf dem Zettel, wenn das nächste Mal das KDW überfallen wird. Könntest du dahinter stecken?
Also ich will dazu nur so viel sagen, dass einer von meinen technischen Beratern das eine Zeit lang eine gute Idee fand, dass wir doch mal einfach eine Bank überfallen könnten. Dann würde ich einen guten Eindruck bekommen.
Mhm. Ja, nee, lass mal lieber.
Aber nee, um das dazu auch noch zu sagen, das macht man heute auch. Das ist eine Sache, die ich dabei gelernt habe, dass man das nicht mehr macht. Weil man da ziemlich wenig Geld rausholt, das ist doch ein ziemlicher Aufwand. Man muss doch zu dritt und zu viert sein. Also sie haben mir halt das so, ich habe mir das so richtig von mehreren Leuten erklären lassen, wie man das macht. Und das ist dann halt auch so ein Geschäft. Ne? Da wird auch eingeplant, dass man dafür wahrscheinlich irgendwie theoretisch natürlich auch in den Knast gehen kann, wie viel Geld man davon bekommt. Und so, also das ist alles nicht so wahnsinnig lukrativ. Es hat einen letztendlich sehr bürgerlichen oder auch sehr kühlen, tristen Alltag,
ja, dann
Bankräuber.
Dann frage ich mich, was ist los mit deinen Fantasien, Sebastian Schipper? Aber leider können wir das jetzt nicht mehr vertiefen, denn die Sendung ist vorbei. Also der Film, der Sie alle neugierig gemacht hat, spitzen Sie die Ohren, seien Sie, bleiben Sie aufmerksam, damit Sie herausfinden, wann der ins Kino kommt. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Knut Elstermann Sebastian dann nochmal einladen wird. My Name is Victoria heißt er. Und der letzte Song von dir kommt von Gravenhurst, Diane. Sagst du da noch was zu?
Nick Talbot ist... hat Musik gemacht für Mitte, Ende August. Quatsch.
Was für Film? Für den Film.
Für den Film ein Freund von mir mit Daniel Brühl-Jungvogel. der ist dieses Jahr gestorben. Ganz schön viele Leute gestorben, deren Musik ich mitgebracht habe.
Letztes Jahr, genau. Wir müssen uns erstmal dran gewöhnen,
Genau.
Trotzdem war es für dich ein gutes Jahr, hast du ja gesagt, ne?
Ja, es war so ein volle Pulle, ja. Und ich muss auch sagen, auch Nick habe ich nur zweimal ganz kurz getroffen, aber hatte so eine ganz intensive Bindung zu ihm, dadurch, dass er die Musik halt zu dem Film gemacht hat. Und er hat mal diesen Song Diane, den ich ganz toll finde, hat er mal auf einem Konzert gespielt, wo ich war, von ihm.
Es hat mir sehr viel Vergnügen mit dir bereitet, Sebastian. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.